Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Henning Hubert, willkommen. An diesem 9. Mai erneut, mit dem Erinnern ans Weltkriegsende in Europa vor 80 Jahren. Damals waren auch Mikrofone dabei, als kurz nach Mitternacht gegen 0.15 Uhr des 9. Mai Marschall Schukow vom Oberkommando der Sowjetarmee das hier sagte.
Ich wende mich an die deutsche Abordnung. Haben Sie die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation bei sich? Haben Sie sie studiert und sind Sie bevollmächtigt, sie zu unterzeichnen? Ich fordere die deutsche Abordnung auf, an diesen Tisch zu kommen. Hier werden Sie die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation Deutschlands unterzeichnen.
Der holzgetäfelte Kapitulationssaal im Museum Berlin-Karlshorst ist der Ort, an dem die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert hat. Der Sieg der Anti-Hitler-Koalition besiegelt war und damit der Zweite Weltkrieg in Europa aufhörte. Während gestern in Berlin ausnahmsweise Feiertag war, feierte Russland, auch wegen der Zeitverschiebung, den Sieg heute mit großer Militärparade. Auch wichtig, dass sich die EU-Außenminister heute bewusst in der Ukraine trafen, als Signal der Unterstützung. Dieser aktuelle Krieg bestimmt das Weltkriegsgedenken mit. Mittendrin das Museum Berlin-Karlshorst. Es tritt mehrsprachig auf, gibt etwa Führungen in Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch. Ich habe kurz vor der Sendung Direktor Jörg Moret gefragt, woran er gemerkt hat, dass sein Museum gerade sehr Partei in der Erinnerungskultur ist, ja sein muss.
Wir sind dadurch Partei geworden, dass wir schon vor 3 Jahren, als der vollumfängliche Krieg Russlands gegen die Ukraine begann, wir hier vorm Haus die ukrainische Fahne gehisst haben. Nur die ukrainische Fahne. Das war gestern auch bei unserem Museumsevent permanent Thema. Wir haben zweitens dann auch ein Publikum, das uns, also einzelne Besucher, die uns dann, klar machen wollen, dass die Ukraine ja eigentlich selber schuld sei an dem, was sie jetzt an Krieg auszustehen habe. Und dann ist man voll in gegenwärtigen Diskussionen.
Die Sie auch führen, was stand denn heute im Fokus? Wahrscheinlich eher das Ehrenmal in Treptow?
Heute findet das tatsächlich alles im Treptower Park statt. Das ist traditionell in Berlin so, dass es am 9. Mai sich in Treptow bald. Der 8. Mai gehört so ein bisschen dem Museum. Wir hatten hier gestern über 7000 Besucher und haben viel, wie eben skizziert, auch über die gegenwärtige Politik gesprochen. Vor allen Dingen, wie das Erinnern stört. Und es stört das Erinnern. Das ist meine Meinung.
Warum denn eigentlich die beiden Tage, 8. und 9. Mai? Welche Uhren gingen denn damals anders?
Es ist tatsächlich eine Frage der Zeitverschiebung, aber für die deutsche Zeit am 8. Mai 1945 war Mitternacht die Frist, die dann auslief, und damit war dann eben die Waffenruhe eingetreten, also ab 9. Mai 0:01. In dem britischen Dokument, in dem englischen, was in Reims abgefasst wird, am 7. Mai heißt das 23:01, mitteleuropäische Zeit, aber das ist die britische Zeit. Deswegen, also der 8. Mai ist der Tag, wo noch Krieg ist. Mit dem Ablauf des 8. Mai ist der Krieg zu Ende. Und am 9. Mai hatten dann die Siegermächte eigentlich beschlossen, das ist dann der Tag des Sieges.
Sie fragen ja am Ende des Museumsbesuchs bei Ihnen, und Sie sind da Direktor seit 2009, danach, was bedeutet der 8. Mai für Sie, die Besucher? Und da gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Befreiung, Niederlage, Sieg, Neuanfang, bedeutungslos. Was sagen Ihnen denn die Antworten?
Die haben wir noch nicht ausgewertet, aber das kann ich vom Eindruck von gestern sagen. Bedeutungslos wird wahrscheinlich kaum angekreuzt worden sein. Alle, die hier waren, sehen eine Bedeutung. Viele vermissen ein bisschen heute beim Gedenken in Deutschland eine Ehrung der Roten Armee. Da schwingt aber häufig eine Gleichsetzung mit, dass die Rote Armee eine russische Armee sei. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel im Bundestag der russische Vertreter, der Botschafter ausgeschlossen wird, empfinden das viele als nicht richtig. Und wir führen dann eben hier im Hause immer die Diskussion, wie kann man das vermeiden, dass man sowjetisch und russisch gleichsetzt und dann trotzdem dazu kommt, allen, die diesen Krieg haben erleiden müssen, dass man der Opfer dieses Krieges dann auch gedenken kann.
Bis 2022 hießen Sie ja selbst Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. Haben Sie diesen Fehler sozusagen auch begangen gehabt, all die Jahre in der Vergangenheit?
Nein, aber tatsächlich sind wir jetzt viel, viel exakter. auch wir haben sicherlich sehr stark auf dieses sowjetische Narrativ geachtet. Das kam aus Moskau. So rumgesehen hatte das immer so einen sehr starken russischen Unterton. Aber wir haben schon sehr früh darauf fokussiert, dass es eine Ukraine, einen Belarus gibt, dass das eigenständige Länder sind, die das auch anders erinnern. Jetzt gucken wir noch ein bisschen mehr auf die übrigen Sowjetrepubliken von damals, also vor allen Dingen die baltischen Länder, aber auch Moldau wäre zu nennen. Wir gucken ein bisschen in den Kaukasus. Von den zentralasiatischen Republiken wissen wir noch fast gar nichts. All das ist aber erst für uns wirklich in den letzten 3 Jahren viel stärker in den Fokus gerutscht.
Was haben Sie neu gemacht zum 80. Jahrestag?
Wenig. Wir haben tatsächlich eine Ausstellung zur Kapitulation noch mal etwas überarbeitet, etwas geschärft im Blick, wo vor allen Dingen dann die Rolle des Museums noch mal zum Thema gemacht wird, also der Wandel dieses Museums in den letzten Jahren. Ansonsten ging es ganz stark um die historischen Zusammenhänge und was sich ändert, ist eigentlich nur der Blick darauf. Im Augenblick sind das hier bei uns die Diskussionsveranstaltungen, so eine hatten wir auch gestern Abend hier im Haus.
Auch mit einem Vertreter der russischen Botschaft in Berlin?
Ja, es ist immer derselbe Botschaftsrat, der zu unseren Veranstaltungen kommt, der sich auch zu Wort meldet. Ja, kann er machen, aber das hat dann keine größere Welle geschlagen.
Das war Jörg Moret, Direktor des Museums Berlin-Karlshorst zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa. Franziskus aus Assisi ist die letzte Oper des französischen Komponisten Charles Tournemire. Er war gemeinsam mit seiner Frau in einen Orden gegangen, hat sehr zurückgezogen gelebt und 1939 mit letzter Kraft diese Oper komponiert. Tournemire ist für sein Orgelwerk bekannt. Er war Lehrer von Olivier Messiaen. Franziskus aus Assisi hat das Theater Ulm jetzt posthum mit jahrzehntelanger Verspätung zur Uraufführung gebracht. Ein Verdienst des Ulmer Intendanten Kai Metzger. Er hat als Regisseur viel recherchiert in Paris. Gestern in der Uraufführung war mein Kollege Jörn Florian Fuchs und ist uns jetzt live in der Sendung zugeschaltet. Diese Ulmer Franziskus-Oper hat sogar zwischen den Päpsten Franziskus und Leo einen offiziellen Segen des Vatikans bekommen, richtig?
Ja, in der Tat hat der Vatikan, hat Papst Franziskus den Segen dort gespendet. Noch Ende März ist ein Brief eingegangen in Ulm am Theater und somit lag etwas sehr Besonderes über dieser Produktion. Nicht nur deswegen natürlich, aber auch, weil 7 Minuten vor Beginn des Ganzen ja der neue Papst sich erstmals der Öffentlichkeit gezeigt hat. Also das ist eine Koinzidenz oder, wenn man es religiös formuliert, könnte man sagen, wirklich eine Fügung gewesen gestern.
Kriegte man das alles mit, auch mit dem weißen Rauch und so?
Ja, gerade noch. Es waren ganz viele an den Handys. Man dachte erst, es fängt vielleicht ein bisschen später an, ist es aber dann nicht. Und das ist natürlich auch in Ordnung. Man hat gerade noch gesehen, aha, wir haben einen neuen Papst und schon geht's zu Franziskus Leben, Verklärung und Sterben in einem Werk, das doch über 3 Stunden dauert und das die wesentlichen Stationen aus dem Leben des heiligen Franziskus nacherzählt auf eine Weise, wenn man Messiaen kennt, da gibt es einige Unterschiede. Also eine Vogelpredigt, wie das ja so bei Messiaen ganz zentral ist, haben wir hier nicht. Dafür gibt es ausführlich die Stigmata. Es gibt die Begegnung mit der später dann heiligen Clara, hier im französischen Claire, die sich dann eben vom weltlichen Leben hin ins geistliche Leben und eben Franziskus zuwendet. Es kommen aber auch so Aspekte rein wie die Versuchung. Also es geht auch um eine erotische Liebe oder Leidenschaft, die Franziskus gegenüber dieser Clara empfindet. Und das ist so eine Pointe auch, die kommen wir schon auch ein bisschen, glaube ich, dann auch schon auf die Regie, die das sehr verdeutlicht, dass nämlich die Gemeinde, die Jüngerschaft sich letztendlich überwiegend abwendet von Franziskus. Also es ist ein Mann zwischen den Welten und auch zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft.
Jetzt bin ich mal gespannt auf die musikalische Handschrift. Wie eigen klingt sie, die Handschrift von Charles Tournemire?
Das ist sehr eigen, das ist französischer impressionistischer Duft, der allerdings doch immer wieder etwas in dem Sinne Eigenständiges hat, weil es viel glitzert, fein ist. Es sind Klangteppiche, die ganz fein gewoben werden. Oft gibt es nur eine solistische Begleitung der Sängerinnen und Sänger. Wir hören jetzt Samuel Levine, da sind wir schon im Abschied, wo es langsam ans Sterben und dann an die Verklärung geht.
What?
zur Regie. Herr Fuchs, was passiert da auf der Bühne?
Das ist tatsächlich total spannend, weil Kai Metzger einerseits sehr ernst nimmt, sehr spirituell durchaus auch dieses Drama, dieses Leidensdrama in Szene setzt mit fast archaisch zeitlosen Bildern, dann aber auch einen Gegenwartsbezug hat. Wir haben am Anfang eine Partygesellschaft von heute und naja, da gibt es so einzelne Figuren, die damit eben sehr unzufrieden sind und die dann nach einem anderen Weg suchen, unter anderem eben dieser Franziskus. Und immer wieder schaltet die Inszenierung sehr klug und berührend zwischen eben einer Zeitlosigkeit und der Gegenwart hin und her, beziehungsweise es kommen auch Kriegsbilder hinein, das verweist dann eben auf die geplante Uraufführung 1939, die ja nicht stattfand, dieses Werk. Das ist sehr fein gearbeitet, manchmal sogar ein ganz klein bisschen augenzwinkernd und trägt über diese 3,5 Stunden mit Pause, finde ich sehr gut. Es ist ein großer Publikumserfolg gewesen und bereits vor 3 Jahren hat das Theater Ulm unter Kai Metzger die vorletzte Oper von Tournemire, das ist eine Tristan-Version, die er geschrieben hat, dort auch zur Postum-Uraufführung gebracht. Also man kann nur hoffen und wünschen, dass von Ulm wirklich ein Signal in die Opernwelt hinausgeht, dass man diese Werke einfach öfters spielt.
Jörn Florian Fuchs live über die Uraufführung der Oper Franziskus aus Assisi von Charles Tournemire. Gerne wurde die israelische Regisseurin Yael Ronen Meisterin der Deeskalationskomik genannt, weil sie es schaffte, dem Nahostkonflikt mit Humor zu begegnen. Ihr Anliegen, Israelis und Palästinenser zusammenzubringen, geriet allerdings durch den 7. Oktober an eine Grenze. So wurde etwa ihre Arbeit The Situation im Maxim-Gorki-Theater Berlin vom Spielplan genommen. Seit einiger Zeit ist Ronen dort auch nicht mehr Hausregisseurin. Und inszeniert somit auch woanders, zum Beispiel erstmals im Kölner Schauspiel. Für Köln hat sie eine bitterböse Boulevardkomödie geschrieben. Collateral Damage, Kollateralschaden heißt sie. Eine Familienapokalypse. Dorothea Markus über die Uraufführung.
Die Welt versinkt, wohl dem, der ein Schiff hat oder eine hübsch hochgelegene Villa. So wie die Reedereifamilie, die sich am Sterbebett des Patriarchen trifft. Wobei ihre Bühnenvilla eher aussieht wie ein gespiegelter Sprungturm mit Stangen, Treppen, Etagen, fragil, aber hochglänzend. Auf Videoscreens drumherum tobt ein abgründiges Meer. Die Spitze des verwirrenden Konstrukts, das angebliche Totenbett des Vaters, bleibt auf der Bühne eine Leerstelle.
Eddie!
Hey! Hi! Ich würde dich umarmen, aber ich bin ohne Scheiße getreten.
Ich wusste gar nicht, dass du kommst.
Du hast mir doch geschrieben, dass er tot ist.
Nein, habe ich nicht.
Du kannst dir ja vorstellen, wie enttäuscht ich war, herauszufinden, dass der alte Furz noch lebt. Und wenn es zu lange dauert, dürfen wir ihn umbringen oder müssen wir abwarten. Und der einzige Grund, warum ich dich nicht drum bitte, ist, dass ich nicht möchte, dass du im Gefängnis landest wie unser Vater. Ein Mörder in der Familie Reich.
Ach, komm, Eddie, hör auf mit dem Bullshit.
Dass der sterbende Vater auch ein Waffenhändler war, entzweit seine Kinder. Eddie, der Kunsthistoriker, und Fred, der Choreograf, geben sich moralisch entrüstet, während Manu, der Geschäftsmann, mit dem Vater zusammengearbeitet hat bei seinen zwielichtigen Deals. Und die Halbschwester Uma fühlt sich ohnehin immerzu verstoßen, gespielt von Yael Ronens Stammschauspielerin, ihrem alter Ego Orit Namias in radebrechendem Denglisch.
Ich will mich einfach vorbereiten, in case I'm not included, because I never am.
Präzise, passgenau, gnadenlos komisch und brutal sind die Dialoge. Jeder hat hier Dreck am Stecken, ist anders, als es zunächst scheint. Soweit könnte der Abend ein gut gebautes, brillant gespieltes Well-Made-Play sein. Doch Yael Ronen baut 2 Ebenen ein, die eine größere Metapher öffnen. Denn die privilegierte Welt ist bedroht. Manchmal fällt der Strom aus, draußen wird geschossen, es fallen Bomben. Und dann gibt es noch die ganz große Einbettung in die Menschheitserzählung, in das ewige Streben nach Erkenntnis, Transzendenz, Kunst. Denn ein zwielichtiger Zwischenhändler bringt ein verschollenes Bild des spanischen Altmeisters Goya vorbei, das fiktive Werk Schiffbruch mit Zuschauer. Ausgerechnet eins, zu dem Kunsthistoriker Edi forscht. Eine Sensation, zutiefst toxisch, mit einer aberwitzigen Wendung.
Papa hat das Bild von Prigozhin gekauft!
Nein! Er hat es nicht gekauft, er hat es bekommen. Es war ein Collateral Agreement, ein Garantiedepot.
Für Waffengeschäfte!
Was?
Für die Wagner-Gruppe! Ach, Gottes Willen, ich muss kotzen!
Hey, nicht auf meine Schuhe!
Prigozhin stirbt, Papa kriegt das Bild!
Welches Bild?
Immer stärker blendet der großartige Videograf des Abends, Nils Jäger, Gestalten aus Goyas apokalyptischen Bildern ein. Monströse Fratzen, brüllende Schiffbrüchige, Saturn, der seinen Sohn zerfetzt. Wie um zu zeigen, die Abgründe kommen näher und Goya scheint es einst geahnt zu haben. Wir privilegierten Zuschauer, Bewohner des globalen Nordens, die zusammen mit der Reedereifamilie mit voyeuristischem Lustgrusel auf ferne Katastrophen blicken, realisieren nicht, dass sie auch die ganze westliche Welt betreffen, etwa was Klimawandel und Kriege betrifft. In immer mehr Widersprüche verstricken sich die angeblich so moralischen Nachkommen. Was tun mit der belasteten Beutekunst? Schiffbruch mit Zuschauer. So heißt auch ein wirklich existierendes Buch des Philosophen Hans Blumenberg, das Yael Ronen inspiriert hat. Der Schiffbruch sei seit Jahrhunderten die Metapher für Weltuntergang schlechthin, erklärt er da. Die einzige Lösung für ihn am Schluss, um dem Untergang zu überleben, selbst ins Meer springen und aus Holzresten etwas Neues bauen. In Ronens böser Boulevardkomödie wird es so weit nicht kommen. Am Ende geht an diesem Abend alles in Flammen auf. Das wirkt zwar zuweilen konventionell wie eine Serienfolge und ist dennoch eine Theatersternstunde. Grandios und präzise hat Yael Ronen wieder einmal atemberaubende Unterhaltung aus dem Ärmel geschüttelt. Das Dilemma der westlichen Welt, Voyeur, Verursacher und vermeintlicher Heiler von Katastrophen zu sein, bringt sie messerscharf auf den Punkt.
Dorothea Markus über die Uraufführung von Collateral Damage von Yael Ronen. Die 1970er Jahre waren ein Höhepunkt feministischer Avantgarde-Kunst. Seit einiger Zeit gibt es ein stärkeres Interesse an diesem Jahrzehnt und an Künstlerinnen wie Maria Lasnich, Ulrike Rosenbach oder Walli Export. Das Städelmuseum in Frankfurt präsentiert einen weiteren Namen in der Reihe von Künstlerinnen, für die das Frausein in der Gesellschaft und in ihrem Werk zentral war und ist. Annegret Soltau, Jahrgang 1946. Unzensiert heißt die Retrospektive und Wiederentdeckung. Stilprägend für Annegret Soltau ihre Arbeitsmethode der Fotovernähungen mit Mut zu Körperlichkeit und Verfremdung. Lange galt ihre Kunst und Fotografie als anstößig. Anja Reinhardt war im Städel und sagt, was es mit dem Ausstellungstitel auf sich hat.
Der Körper ist im Grunde eine große narzisstische Kränkung für den Menschen, die sogenannte Krönung der Schöpfung. Nicht nur, dass er alt wird, faltig und fleckig, sondern er hat auch Funktionen, die den Menschen nicht allzu gekrönt erscheinen lassen. Ein Thema, das die Kunst seit Jahrhunderten aufgreift, das aber trotz allem noch im 21. Jahrhundert provoziert, wie Kuratorin Svenja Grosser sagt.
Ja, Soltaus Arbeiten wurden sehr häufig zensiert, also seit Mitte der 90er Jahre und zuletzt sogar 2011.
Annegret Soltaus Fotokollage Generativ hing 2011 in der Eingangshalle des Hessischen Rundfunks und wurde dann aufgrund von Beschwerden mit Stoffbahnen verhängt. Das Bild zeigt Soltau, ihre Tochter, Mutter und Großmutter, alle nackt, aber durch die Technik der Collage verfremdet. Die Brüste ausgetauscht, auf den Gliedmaßen nachträglich angebrachte Wundnähte und Pflaster. Das Werk hängt in verschiedenen Abzügen und Bearbeitungen mehrfach in der Retrospektive als eine Art Fixpunkt. Warum es seit den 1990er Jahren immer wieder so aufgeregt hat, obwohl wir gerade in diesem Zeitraum permanent mit nackten weiblichen Körpern in der analogen und virtuellen Öffentlichkeit konfrontiert werden?
Das hat ganz viel mit dem weiblichen Körper und unserem gesellschaftlichen Blick auch auf den weiblichen Körper zu tun, aber auch mit der besonderen Machart von Soltaus Arbeiten. Und das hat man teilweise anscheinend nicht ausgehalten.
Das Nähen, das Arbeiten mit dem Faden ist der Kern des Werks von Soltau, die in Frankfurt eine chronologisch geordnete Retrospektive mit rund 80 Werken bekommt. Der Rundgang beginnt mit der Zeichnung, mit Porträts und Ganzkörperdarstellungen, die ganz offensichtlich das Innenleben erkunden. Die Frauen reißen ihre Münder auf und stoßen stumme Schreie aus oder sie werden von Haaren und Fäden umhüllt. Ob zum Schutz oder als Gefängnis, das bleibt offen.
Der Faden hat bei ihr ganz unterschiedliche Bedeutungsebenen. Was viele aber nicht wissen, Annegret Solter hat einige Zeit in der Unfallchirurgie am Hamburger Hafen gearbeitet und dort selbst beim Verschließen von Wunden geholfen. Also der Faden hat auch bei ihr eine heilende Kraft. Und dann gibt es natürlich auch den Faden als Lebensfaden.
Ganz im Sinne Hannah Arendts, die vom Auswerfen und Spinnen von Fäden spricht, wenn es um den Menschen und seine Beziehungen zur Außenwelt geht. Der Faden als Grenze, aber auch als Struktur, wie in den Selbstporträtfotografien der 1970er Jahre, die Annegret Soltau mit Nadel und Faden bearbeitet. Es entstehen feinste geometrische Netze auf der Vorderseite des Abzugs, auf der Hinterseite herrscht das Fadenchaos. Die Künstlerin präsentiert sehr viele ihrer Werke beidseitig, entweder dicht an dicht im Raum hängend, wie in einem überdimensionierten Hängeregister, oder mit der Schmalseite an der Wand befestigt, sodass die Bilder in den Raum ragen. Es gibt also fast immer ein Dahinter, das das Vordergründige in Frage stellt. Und Fragen nach der Identität, die eine besonders große Rolle spielen, als sie 1978 zum ersten Mal Mutter wird.
Also sie zeigt sich nicht nur in freudiger Erwartung auf das Baby, sondern sie zeigt auch die Verunsicherung, die finanzielle Bedrohung, die das auch für sie dargestellt hat.
Ästhetisch knüpft Soltau zwar einerseits mit Performances und Bodyart an die feministische Kunst der 1970er Jahre an, entwickelt aber sehr schnell einen eigenständigen Stil. Ihre Collagen wirken wie eine Antwort auf Picasso oder Max Ernst, aber auch auf den gesellschaftlichen Rollback der 1980er Jahre. Feminismus, darüber lachten die Männer, da muss man sich auf YouTube nur mal Bundestagsdebatten der Bonner Republik über Vergewaltigung in der Ehe anschauen. Von heute aus wirkt das einerseits beschämend gruselig, nur erleben wir leider heute eine ähnliche Rückkehr zum traditionellen Frauenbild. Für Annegret Soltau, deren Kunst sich in den Sammlungen des Centre Pompidou und des New Yorker Metropolitan Museum of Art befindet, kommt diese große Retrospektive in Deutschland zwar spät, aber für die gesellschaftliche Verfasstheit der Gegenwart kommt sie genau zur richtigen Zeit. Ein großartiges konzeptionelles autobiografisches Werk, das irritiert, das witzig und hintergründig ist und zum Glück provoziert.
Findet Anja Reinhardt. Sie hat die Annegret Soltau-Schau im Städel gesehen. Die deutsche Rap-Szene hat einen ihrer markantesten Köpfe verloren. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjaski.
Wie die Kölner Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat, ist Jiva Hajabi alias Khatar leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden worden. Die Todesumstände werden noch untersucht. Viele Alben des im Iran geborenen und in Bonn aufgewachsenen Rappers eroberten die Charts. Khatar selbst war nicht unumstritten. 2009 hatte er mit Komplizen einen Goldtransporter überfallen. Nur während seiner Haftstrafe gelang ihm der Karrierestart als Musiker. Regisseur Fatih Akin hatte Khatars Autobiografie vor 3 Jahren unter dem Titel Rheingold verfilmt. Akin sagte damals über den Aufstieg und den Lebenswandel des Rappers.
Er ist ja einen Irrweg gegangen und der Irrweg war ja der Weg der Kriminalität. Also er wird kriminell, um ein Rap-Label zu gründen und landet im Gefängnis und er hat nichts mehr. So, und erst an dem Punkt, als er nichts mehr hat, als er merkt, der Weg, den ich gegangen bin, ist der falsche Weg, so, ne, dann fängt er an, so mit nichts eine Platte zu machen, im Gefängnis.
Sagte Fatih Akin. Rapper Khatar wurde 43 Jahre alt. In diesen Minuten wird auf dem Kölner Forum für Journalismuskritik des Deutschlandfunks der Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte verliehen. Investigativjournalist Wallraff und die Jury der Initiative Nachrichtenaufklärung zeichnen in diesem Jahr in Abwesenheit die in Belarus inhaftierte belarussische Menschenrechtsaktivistin Maria Kolesnikova und die Journalistenvereinigung des Landes aus. Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin würdigte die Preisträger als mutigste Menschen in Europa. Günter Wallraff sagte vor der Verleihung über Kolesnikova:
Eine einzigartige Persönlichkeit, die im vollen Bewusstsein, dass sie Schreckliches erleben müsste, in Haft gefoltert würde und unter Umständen trotzdem das alles freiwillig in Kauf nahm, ihren Pass zerriss, um nicht, ja, als Privilegierte im Exil leben zu können. Ich hoffe, dass so ein Preis mit dazu beiträgt, wieder Öffentlichkeit herzustellen, da wo Resignation oder gleichgültig eingetreten ist, und dann auf das Schicksal dieser Menschen aufmerksam zu machen und dann mit vielen anderen auch, ja, die Freilassung zu erreichen.
sagte Günter Wallraff. Die algerische Autorin Naila Shichi fordert die neue Bundesregierung auf, sich für den in Algerien inhaftierten Schriftsteller Boualem Sansal einzusetzen. Deutschland habe aus ihrer Sicht eine besondere Verantwortung.
Das war Kultur heute. Gleich in den Informationen am Abend mit Bettina Klein. Reaktionen auf den neuen Papst Leo und die Militärparade in Moskau zum 9. Mai. Henning Hubert wünscht einen schönen Abend.